Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Was machst du am Feiertag?
Ach stimmt, 1. Mai.
Zumindest, wenn die Folge raus ist, ne?
Das wäre dann, ja, du, ich werde...
Schon Planung?
Also würde ich diesen Podcast nicht aufnehmen, würde ich ihn natürlich hören am 1. Mai, ganz
sicher.
Klar. Vor allem, weil unser Thema heute so schön dazu passt. Das werden wir gleich genauer uns angucken. Du, ich habe keine Pläne. Hast du welche?
Nein.
Im Vulkan.
Ja, und wieder haben es Algerien und ein Schriftsteller in unsere News geschafft. Diesmal geht es aber nicht um Boualem Sansal, sondern um den franco-algerischen Schriftsteller Kamel Daoud. Der hat nämlich 2024 für seinen Roman Houri den Prix Goncourt erhalten. Das hast du wahrscheinlich ja auch mitbekommen. Jetzt hat Algerien ihn in Abwesenheit, weil Daoud lebt in Paris, zu 3 Jahren Haft ohne Bewährung und einer Geldstrafe von umgerechnet 30.000 Euro verurteilt. Hast du das schon mal mitbekommen?
Nee, überhaupt nicht.
Ja,
also,
das ist irgendwie...
Sein Name ist ja bekannt.
Richtig, oder? Und das wurde auch letztes Jahr groß besprochen, denn die Anklage ist nicht neu. Da wurde 2025 schon mal berichtet, aber so richtig Aufmerksamkeit hat das auch in meiner Wahrnehmung nicht bekommen. Jetzt aber nochmal für alle. Also, die Sachlage ist die. Es ist ja, wir wissen das auch durch den Fall Boualem Sansal, in Algerien verboten, bestimmte Themen in Büchern zu besprechen. Und es ist auch verboten, Bücher zu publizieren, die sich mit dem Bürgerkrieg dort beschäftigen. Das ist in Daouds Roman der Fall, dazu gleich mehr. Es gibt noch eine andere Sachlage. Es gibt nämlich eine Frau, die ihn beschuldigt, ihre Geschichte im Roman unerlaubterweise verarbeitet zu haben. Der Roman, dessen Titel Houri sich auf die Jungfrauen im islamischen Paradies bezieht, handelt von den Opfern des Bürgerkriegs. Ein Bürgerkrieg, der auch als schwarze Dekade bezeichnet wird und der ging von 1992 bis 2002. Da kämpfte das Militär gegen eine fundamentalistische Aufstandsbewegung, die Islamische Heilsfront. Und je nach Quellen und je nachdem, wer darüber spricht, gibt es die Angabe, dass dort zwischen 60.000 und 200.000 Menschen gestorben sind. Und die algerischen Machthaber schweigen diese Katastrophe tot. Im Roman, um den es hier geht, konzentriert sich Daoud auf die Geschichte von Ob, einem jungen Mädchen, das einen Terrorangriff wie durch ein Wunder überlebt im Rahmen dieses Bürgerkrieges. Und nun gibt es eben diese Frau, Saada Aban, die tatsächlich Opfer im algerischen Bürgerkrieg wurde und sich in Behandlung wegen der Traumata befand, die sie dadurch erlitten hat. Behandelt wurde sie von Daouds Frau, einer Psychiaterin, und sie wurde immer wieder von ihr und auch von Daoud gebeten, ihre Geschichte aufschreiben zu dürfen, was diese aber abgelehnt hat, mehrfach. Und jetzt hat sich ein Anwaltsteam der Vorwürfe angenommen, denn laut Aussage von Daoud selbst ist er aktuell wegen ersterer Sachlage verurteilt, also wegen der allgemeinen Thematisierung des Bürgerkriegs. Und diese andere Anklage, die die Betroffene gegen ihn erhebt, läuft separat. Saada Aban hat die Vorwürfe auch schon letztes Jahr vorgebracht. Es gibt dazu ein paar Berichte und ich habe wieder einen Artikel im Deutschlandfunk dazu verlinkt. Dort gibt es auch noch mehr Details zu dem, was Aban erlebt hat. Ich will das hier aber nicht nacherzählen, weil es wirklich sehr brutal ist und hier ein bisschen den Rahmen sprengt. Ein Aspekt sei aber erwähnt. Die Betroffene wurde nach der Veröffentlichung des Romans immer wieder erkannt und auf ihre Geschichte angesprochen. Und die und es wird sogar noch brisanter, weil Daoud einen illegalen Abtreibungsversuch im Roman auch beschreibt, der die Strafverfolgungsbehörden auf die Frau aufmerksam gemacht hat. Und das betrifft natürlich jetzt alles die alte Frage danach, wer auf wessen Kosten welche Geschichte erzählen darf.
Ja, und das mit einer krassen politischen Dimension, ne? Also es geht jetzt nicht nur darum, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, dass irgendwie ein Onkel sich auf den Schlips getreten fühlt, sage ich mal so salopp, wie es bei Knausgard dann manchmal der Fall
ja,
war
genau.
Oder so, wo man gesagt hat, okay, das kann man geschmacklos finden, aber er hat jetzt trotzdem sich sehr auf seine Kernfamilie konzentriert und so weiter, sondern das ist ja wirklich die Geschichte einer komplett anderen Frau, wenn die Vorwürfe so bestätigt würden.
Ja, richtig. Die helle Kammer. So, ich bin immer noch ein bisschen atemlos und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mir jetzt ein bisschen was erzählen wirst zu unserem heutigen Thema und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
Genau, wir wollen heute über Erich Fried reden und das ist aus vielerlei Hinsichten ein passendes Thema für heute, Lynn. Das passt irgendwie zum Tag der Arbeit, so ein engagierter Schriftsteller, davon werden wir ein bisschen was hören. Es passt zu einer Dokumentation, die seit gestern in den Kinos läuft und es passt auch ein bisschen zu seinem Geburtstag. Er wurde nämlich am 6. Mai 1921 geboren, also auch nicht
mehr
so lange
hin. Top aktuell alles hier, wirklich, am Puls der Zeit.
Zumindest der Vergangenheit, ne?
Am Puls der Vergangenheit. Das klingt sehr tot.
Dieser Podcast ist am Puls der Vergangenheit. Wir beginnen aber mal bei Frieds Eltern. Hugo und Nelly Fried lernen sich kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs kennen. Sie stammen beide aus jüdischen Wiener Familien, ohne streng gläubig zu sein, aber genau, sind eben aus dem Judentum. Sie heiraten am 6. Mai 1920, das heißt genau ein Jahr, bevor Erich Fried geboren wird, und ziehen in die Wohnung der Großmutter Malvine Stein. Dann wird Fried geboren und die Eltern haben, ja, es ist nicht so eine leichte Situation. Also sie haben oft Streit, der Vater ist ein Autodidakt, möchte eigentlich auch was Künstlerisches machen, Schriftsteller werden, hat dann so verschiedene Ausflüge ins Unternehmerische, bei denen er aber reingelegt wird, verliert sein ganzes Geld, was er da eingesetzt hat. Und schlägt sich so durch, so ein bisschen so ein Überlebenskünstler, was zur Folge hat, dass die Mutter die Familie eigentlich mehr oder weniger durchbringt. Und die modelliert interessanterweise so Kleinplastiken, so Porzellanfigürchen, ne, die ganz gut laufen. Fried selber ist ein frühreifer Junge und das kann man wirklich sagen bei ihm. Er lernt schon mit 5 Jahren lesen und schreiben und das ist ja möglich. Aber er gilt gleichzeitig als Wunderkind und hat offensichtlich ein fotografisches Gedächtnis. Und es gibt im Leben von Fried viele Geschichten, die sich auf seine Kindheit beziehen, die diesen Status nochmal so ein bisschen untermauern. Unter anderem irgendwelche Briefe, die er mit 8 Jahren an Zeitungen schreibt. Und ich habe mal das Kindergedicht mitgebracht. Ein Kind ist kein Rind. Ein Kind ist geschwind wie der Wind, es hört, was euch stört, es denkt, was euch kränkt, es fragt, was euch nicht behagt, es schreit, was ihr wirklich seid. Was es weiß, macht euch heiß und ihr sagt, es sektiert, wenn es euch irritiert. Das Gedicht soll, so die Aussage von Fried selber, er mit 6 Jahren geschrieben haben. Und man sitzt so davor und denkt sich so, okay,
ja,
da
wow.
Kommt also der Status her, sozusagen.
Weißt du, woran ich gerade denken muss?
Ja, erzähl.
Ich habe in einem Interview von Fried gelesen, dass er eben auch über diesen Vater spricht, der eben versucht, literarisch da den großen Wurf zu landen und der wohl auch immer bei sich zu Hause regelmäßig vorgelesen hat. Und das mit einer sehr sonoren Stimme. Aber Fried fand damals, und das erklärt sich jetzt auch, warum das alles schon nicht so ganz so beeindruckend, also er fand es literarisch nicht so gelungen, gleichwohl ihm also diese Situation beeindruckt hat, wie der Vater die Literatur so anhört. Himmelt und sich da so dran abarbeitet, aber das ist eine ganz nette Konstellation hier.
Naja, es passt in diese, genau, es passt in die gesamten Kindheitsgeschichten über ihn. Es gibt auch die andere Geschichte, dass er ist nämlich, hat eine angeborene Gehbehinderung und er sitzt dann auf dem Spielplatz und überredet immer die anderen Kinder, dass sie doch mal nicht Ball spielen sollen, sondern dass sie mal zu ihm kommen sollen und mit ihm zuhören sollen, während er die Geschichten erzählt. Und er inszeniert dann so kleine Theaterstücke mit ihnen. Was wiederum ein Regisseur sieht, der über die Straße läuft und ihn dann vorschlägt für das Seminar, das Theaterseminar von Max Reinhardt, dem berühmten Theatermacher in Wien zu der Zeit. Und Fried möchte da auch hin als Kind. Er steht dann auch auf verschiedenen Bühnen, aber zu Max Reinhardt darf er nicht. Das verbietet der Vater und das ist was, was Fried ihm auch so ein bisschen übel nimmt. Also die haben kein gutes Verhältnis. Und Fried sieht auch da als sehr junges Kind sozusagen den Vater so als, also sieht die Motive des Vaters, der eben auch künstlerisch tätig werden will, ne? Und da kommt dann wieder diese Schärfe, die du jetzt auch gerade erwähnt hast im Interview, die Schärfe aus dem Interview gegenüber dem Vater und dessen künstlerischen Ambitionen. Ein prägendes Ereignis und da wird die Geschichte der Kindheit und dieser Wunderkindheit und dieses Elternhauses sehr schnell brutaler, düsterer, blutiger passiert. Fried ist vielleicht 6, 7 Jahre alt rum. Das ist der blutige Freitag in Wien. Kennst du den zufällig? Weil ich hatte davon vorher noch nichts gehört.
Nee, das sagt mir auch nichts.
Ja, also es gibt einen Gerichtsfall, wo, um es ganz allgemein pauschal zu sagen, jemand wird verurteilt und es ist eigentlich klar, dass diese Verurteilung passiert nur, weil diese Person, die verurteilt wird, links ist und weil die Gerichte zu der Zeit schon sehr rechtsgerichtet denken. So. Und dann gibt es in Wien, die ja traditionell eine rote Stadt ist, wo die Arbeiter das Sagen haben und sehr großen Einfluss haben, gibt es Proteste. Und die werden dann von der Staatsmacht, die zu der Zeit eben schon stark von rechten Kräften unterlaufen ist, niedergeschossen, sehr brutal niedergeschossen. Und das Ding ist, dass Fried mit seiner Mutter einkaufen ist an dem Tag und die verstecken sich quasi in so einem Seiteneingang von so einem Haus und sehen quasi durch die Scheibe, wie die blutigen Arbeiter da vorbeirennen und sowas. Und das ist einfach so ein prägendes Erlebnis in seiner Kindheit, ne? Und das geht dann natürlich weiter. 1938 ist der Einmarsch Hitlers in Österreich. Und die Nazis inszenieren in Wien groß den Anschluss ans Deutsche Reich, in Anführungszeichen bitte. Und damit ist der Nationalsozialismus in Österreich endgültig da, sozusagen. Die Arbeiter sind endgültig verdrängt. Und Fried gründet, auch da sehr frühreif und auch sehr mutig auf eine Weise, mit seinen Freunden eine Widerstandsgruppe. Und die arbeiten dann an Flugblättern, in denen Fried so ganz allgemein für mehr Menschlichkeit plädiert. Und,
wie alt ist er da? 10?
Ja, irgendwie. Also, und er, das Ganze, warte, ich kann das kurz mal gucken. Nee, schon ein bisschen älter. 21 ist er geboren, 38. Also 17, 16, so.
Ja.
Und genau, das Ganze bleibt aber zum Glück, könnte man aus heutiger Sicht sagen, eher klein und die werden dabei nicht erwischt, weil sie eben noch nicht so ganz in Aktion treten können. Es geht dann nämlich auch Schlag auf Schlag. Eine Stelle, die auch in der Dokumentation behandelt wird, über die wir später sprechen wollen, ist, dass am 24. April 1938 der Vater von Erich Fried verhaftet wird und die Mutter, die Polizei durchsucht die Wohnung im Beisein Frieds und dann werden Vater und Mutter abtransportiert und Fried erinnert sich, wie er den Vater umarmt und küsst und schreibt dann, das war das einzige Mal, dass ich ihn freiwillig mit Liebe und Überzeugung geküsst habe. Es ist zu der Zeit nämlich so, dass der Vater dann irgendwann, als die Nazis kommen, anfängt Spottgedichte zu schreiben und die ja kriegen halt die Nazis mit und zusätzlich ist es so, dass die Eltern halt überlegen, wie sie eine Flucht planen können und das ist eben verboten, ne?
Ja, sie sind ja auch doppelt bedroht, oder? Also aufgrund der jüdischen Abstammung und aufgrund dieser kritischen Äußerung.
Genau, genau, ja. Und der Vater kommt dann einige Tage später zurück aus dem Verhör und die haben ihm dann beim Verhör aber die Magenwand eingetreten und er stirbt wenige Tage später. Und Nelly Fried, die Mutter, wird zu 5 Jahren Haft verurteilt und hat Glück im Unglück, dass der Richter sie nicht in ein KZ steckt, sondern die Richter hatten damals wohl noch die Möglichkeit quasi auch zu entscheiden, in normale Haft zu stecken. Und so kommt sie eben nicht ins Konzentrationslager und kann dann später ausreisen. Fried selber reist über Belgien ins Exil nach London, während seine Mutter im Gefängnis ist und sein Vater tot ist. Er ist knapp 18 Jahre alt und wie gesagt holt er später seine Mutter noch mit einem Visum zu sich. Er versucht es auch bei der Großmutter, die er sehr geliebt hat, aber das klappt nicht mehr. Sie wird nach Theresienstadt verschleppt und dort dann ermordet. Und im Exil schließt sich Fried erstmal verschiedenen Exilorganisationen an in Großbritannien und veröffentlicht in deren Magazinen Gedichte. Die Situation kann man sich vielleicht so vorstellen, das sind Leute, die vertrieben sind. Dazu gehören auch sehr berühmte Namen, die da kurz sind, wie zum Beispiel Stefan Zweig. Und die versuchen jetzt unter den Engländern quasi dafür zu plädieren, dass es nicht nur ein Deutschland gibt, nicht nur das nationalsozialistische Deutschland und dass sie gegen dieses nationalsozialistische Deutschland auch kämpfen. Und relativ früh im Exil schreibt Fried schon eine Erinnerung an Wien und auch daraus möchte ich dir gerne 2 Strophen zitieren. So, jetzt bin ich mal mit Blättern beschäftigt. Pass auf.
Ja, so viel Zeit muss nach all diesen Informationen auch sein.
Aber hallo. Du hast mich aufgezogen, Stadt. Dann stießest du mich aus. Nur wer schon Eis im Herzen hat, hockt, wo es brennt im Haus. Drum, als du 38 schriebst, in Schande und in Wut, dass du mich aus den Grenzen triebst, mein Wien ist gut. Weil ich nun in der Fremde wohn, verschwimmst du oft in mir, und manchmal braucht es Mühe schon, dass ich dich nicht verliere. Du meine Freude und mein Weh, du Angst und banger Mut, dass ich dich einmal wiedersehe, mein Wien ist gut. Also er hat sehr schnell schon eine starke Sehnsucht nach Wien und nach der Welt, die er sozusagen verloren hat, und fühlt sich auch in den Exilorganisationen zusehends unwohl. Der unterstützt die zwar, bleibt aber auch so ein bisschen sehr eigenwilliger Kopf, was irgendwie auch schon ja in der Kindheit angelegt ist, könnte man ein bisschen sagen, wo er auch immer wieder aneckt. Und sein Verständnis, also Frieds Verständnis, bringt sein Sohn Klaus Fried in der Doku, über die wir noch sprechen, sehr gut auf den Punkt. Der sagt nämlich, er hat geglaubt, dass man mit allen reden muss. Und das ist in der Zeit, wo die Feindlager sozusagen ganz klar sind und wo auch viele in diesen Exilorganisationen der Meinung sind, quasi Deutschland muss niedergemacht werden, obwohl sie ja selber Deutsche sind. Das ist halt, das eckt an. Und da erinnert mich oder hat mich Fried auch sehr an Orwell erinnert, der auch genau derselben Zeit, als in den linken Lagern sozusagen das Denken so sehr dogmatisch und scharf in Freund, Feind unterteilt war, auch immer wieder dafür plädiert hat, dass man offen bleibt im Geist und dafür auch sehr viel Kritik eingesteckt hat und so nach dem Motto, du kannst dich nicht richtig entscheiden, du bist nicht richtig da, ne? So.
Das finde ich sehr interessant, weil das für mich auch was extrem Gegenwärtiges hat. Denn auch, wir kennen das ja heute, dass sozusagen ja, mit Nazis spricht man nicht, die Brandmauer und so weiter. Und ich will das jetzt gar nicht diskutieren, sondern eher darauf, auf diese Parallele hinweisen. Also, dass er, glaube ich, auch heute anecken würde damit, dass er vielleicht das Gespräch suchen würde.
Genau, er hat ja mit einem Nazi, ich glaube, hieß der, kann ja den Titel jetzt nicht sagen, den Namen. Jedenfalls hat er mit einem Neonazi, der im Gefängnis saß, einen Briefwechsel gehabt und immer wieder versucht, quasi den zu überzeugen, doch nochmal über seine Sachen nachzudenken. Das war sozusagen Fried, der Versuch, immer wieder miteinander zu reden. Und wenn wir biografisch so ein bisschen weiterspringen, er heiratet 1944 zum ersten Mal. Sein Sohn Hans wird im ersten Jahr der Ehe geboren. 1952 heiratet er dann ein zweites Mal. 1958 wird David geboren, 1961 Katharina. Das heißt, diese Familiengründung geschieht relativ schnell, diese Ehen folgen relativ schnell hintereinander. Und er arbeitet eine Weile als politischer Kommentator für die BBC. Also wird dann durch die Heiraten, durch das Kinderkriegen, durch die Arbeit bindet er sich immer enger an sein Exil sozusagen und das wird immer klarer, er wird nicht mehr zurückgehen nach Wien nach dem Krieg. Ne? Doch den Posten bei der BBC gibt er wieder auf, auch hier, weil er der Meinung ist, die BBC ist zu wenig neutral. Also die sind halt klar sozusagen im Kalten Krieg dann auf der Seite Amerikas, des Westens und da findet er einfach, gehen sie zu weit in der Berichterstattung, in den Feindbildern, die sie sozusagen zeichnen vom Osten, von der Sowjetunion.
Ich habe das Gefühl, bei Fried, man weiß genau, woran man ist. Der ist so sehr direkt, weißt du, was ich meine? Also er ist halt auch, manche würden vielleicht das auch denken, aber den Job behalten oder so.
Ja,
und bei ihm ist so ganz klar, ich habe meine Meinung
raus.
Und
zu der
stehe ich irgendwie.
Genau. Also ja, und nach Kriegsende begegnet er Celan, dessen Gedichte ihn beeindrucken, dessen Umgang auch mit der Sprache und der Frage sozusagen, das ist auch eine Frage, die Fried beschäftigt, wie geht man mit der deutschen Sprache um? Weil er hat nämlich entscheidet früh, ich bleibe bei Deutsch. Ich schreibe Deutsch, ich lebe in England, aber ich schreibe alle meine Gedichte, das bleibt alles Deutsch. Ich bin deutscher Dichter und Autor. 1946 bis 1950 arbeitete er an einem Buch, das heißt Ein Soldat und ein Mädchen und auch hier ist wieder seine Vorliebe, sage ich mal, für die Ambivalenz sichtbar. Da geht es um einen Flüchtling, der nach Amerika geht, dann als Soldat, das gab es ja tatsächlich oft, nach Europa zurückgeht, um die Nazis zu bekämpfen und sich dort in Europa dann in eine zum Tode verurteilte KZ-Aufseherin verliebt. Das heißt, dieses moralische Dilemma, was Fried da aufmacht und was dann auch dieser Soldat durchlebt, das macht eben diesen Roman oder ist der Kernpunkt dieses Romans.
Ja, und auch damit ist er ja dann wieder sehr angeeckt. Es ist, glaube ich, sein einziger vollendeter Roman.
Genau.
Und hat damit natürlich einen enormen Stellenwert. Aber ich habe auch mal gehört, dass der sozusagen, dass die stilistische Bedeutung dieses Romans und auch diese moralische Ausdifferenzierung, die Fried da vornimmt, dass die nicht von allen und auch nicht direkt gewürdigt wurde, sondern dass es da auch viel Kritik gab.
Ich muss auch sagen, ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass er überhaupt einen Roman geschrieben hat. Ne? Also man sieht auch so ein bisschen im Nachleben ist dieser Roman jetzt, spielt der nicht so die große Rolle, sondern es sind ja vor allem die Gedichte und auch die Äußerungen. Denn 1953 betritt Fried auf einer Reise nach Berlin erstmals wieder das Festland, das europäische. Und ab dann folgen so viele Lesereisen. Er ist wirklich so eine Art literarischer Popstar über eine lange Zeit. Die Veranstaltungen, die er macht, sind ausverkauft. Es gibt ganz viele in der Jugend sozusagen, junge Menschen, die sich an ihn wenden, die bei ihm eine Haltung suchen, eine Orientierung suchen. Und es gibt viele Jahre, in denen er wirklich die Hälfte der Zeit sozusagen nicht in London ist, sondern sich durchs europäische Festland bewegt. Dazu passt auch, also zu seiner steigenden Popularität, passt auch, dass er 1963 Mitglied der Gruppe 47 wird, also ganz früh eigentlich, und bis zu deren Auflösung bleibt er auch dort. Auch dort eckt er immer wieder an, er streitet sich mit verschiedenen Leuten, unter anderem mit Günter Grass, um die Frage, wie politisch Gedichte sein dürfen. Fried ist der Meinung, sehr explizit politisch, er schreibt Gedichte explizit gegen den Vietnamkrieg, und Grass sagt so ein bisschen, halte dich mal ein bisschen zurück, mach mal Kunst, geh mal nicht jetzt zu politisch, zu explizit politisch raus. Aber er knüpft eben auch Bindungen unter anderem zu dem Schriftsteller Peter Weiß, der mit ihm diese starken politischen Überzeugungen und diesen politischen Aktivismus auch teilt. Und er kommt über die Gruppe, unter anderem über die Gruppe, muss man wahrscheinlich sagen, mit der konkreten Poesie in Bewegung. Und das ist ja eine Richtung, die kommt ja auch letztlich über Jandl und so auch aus Wien. Friederike Mayröcker. Und da geht es ja darum, sich mit der Sprache, mit dem Sprachmaterial selber sozusagen auch auseinanderzusetzen. Und das ist was, was dann für ihn in seiner eigenen Arbeit auch wichtig ist. Frieds Gedichte klopfen immer wieder sozusagen auch die Sprache oder bestimmte Stanzen, die wir so fest haben, Redewendungen, Formulierungen, an die wir uns gewöhnt haben, das erstarrte, das klopft er immer wieder ab und versucht, indem er es verschiebt oder so ein bisschen nochmal von der anderen Seite sieht, versucht er uns zum Denken anzuregen und das, was er die Entfremdung nimmt, nennt, sozusagen so ein bisschen aufzubrechen.
Ja, er nimmt auch die Sprache sehr wörtlich und arbeitet damit auch.
Und fragt sich auch sozusagen, was passiert denn, wenn wir das jetzt mal so richtig wörtlich nehmen, ne? Und dadurch löst er auch einen Denkansatz bei einem selber aus, wenn man das Gedicht dann liest und dann eben ins Nachdenken kommt. 1968, Lynn, du weißt, das ist ein Jahr der Proteste, die 68er-Bewegung. Es gibt Proteste in Paris, es gibt sie in Deutschland auch. Es gibt in Deutschland die Erschießung von Benno Ohnesorg, dem Studenten. Und Fried beteiligt sich auf Seiten der Studenten bei diesen Protesten. Er bewundert einen der Anführer dort, Rudi Dutschke, in dem er einen Geistesgenossen sieht und dem er bis ans Ende seines Lebens verbunden bleibt. Also Dutschke, gegen den wird ja dann ein Attentat verübt, der überlebt es aber und ist dann ein paar Jahre sozusagen auch auf der Suche nach einem Exil außerhalb von Deutschland, wird aber eigentlich von jedem europäischen Land immer wieder ausgewiesen und landet am Ende in Dänemark, wo er dann an den Folgen seiner Verletzung stirbt. Und das, was Fried bei Dutschke fasziniert ist, dass Dutschke zwar sehr linke und sehr konkrete Ansichten hat, wie die Welt sein soll, aber dass er zu den Leuten gehört, im Gegensatz zu den RAF-Terroristen später, die halt noch das Verständnis suchen mit der anderen Seite, die auch also andere Meinungen gelten lassen können, die sozusagen diesen,
ja.
Genau, und das ist diese Ähnlichkeit, die die beiden zusammen haben. Die jungen Studenten sehen übrigens die Gruppe 47 als überkommen und nicht wirklich links genug an. Die sagen, das sind ja so verkappte Christdemokraten oder Sozialdemokraten, und das ist auch zufällig dann die Zeit, um die sich die Gruppe auch auflöst. Fried wird aber gleich jetzt das Vorbild oder der Guru, könnte man fast sagen, der neuen Linken und kämpft eben unermüdlich an ihrer Seite gegen die Staatsgewalt. Trotzdem ist es auch da wieder so, er sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, er hat seine klaren politischen Idealen und Haltungen, aber er kritisiert sozusagen sowohl die Polizei oder übermäßige, überzogene, seiner Ansicht nach überzogene Einsätze, zum Beispiel der Polizei nach dem RAF-Terrorismus, wo er sagt, was passiert hier eigentlich, was kommt jetzt plötzlich für eine Sprache in Deutschland wieder hoch? Habt ihr euch mal gefragt, wie sehr das eigentlich, nach was das eigentlich klingt? Und dann verweist er auf die Nazi-Zeit, so. Und gleichzeitig kritisiert er aber auch eben den Dogmatismus der Linken. Und er legt sich auch mit Israel an, nämlich mit der Art, wie Israel die Palästinenser behandelt. Er schreibt ein sehr berühmtes Gedicht, Höre Israel, und ist auch da sozusagen, also er macht sich nicht so leicht, sagen wir es mal so, das, was du vorhin gesagt hast. Er macht überall den Mund auf, was natürlich seine Konsequenzen hat, und er kann dann nicht einfach sagen, okay, an der Stelle muss ich ja nicht unbedingt was dazu sagen. Ja. Die Gefahr von sowas ist natürlich, dass man irgendwann so ein bisschen selber erstarrt, dass man in der Art seiner Agitation irgendwann selber zu so einer Art Hülle oder zu so einem, einfach erstarrt, dass die eigene Sprache, die eigenen Sätze, das eigene ständige vorgetragene Wider, die Übel sozusagen, dass das alles zu einer festen Form wird, in der man sich dann so gefällt und
also performativ.
Genau,
auch,
dass
ne?
das Ganze zu, also er wird auch dann von seinen Gegnern natürlich sehr gerne zu so einer Karikatur seiner selbst gemacht. So nach dem Motto, wenn jetzt wieder irgendein Unrecht ist, dann kommt jetzt gleich wieder Fried und schreit dagegen an. So, na, wo ist eigentlich unser Fried?
Fried ist dagegen.
Und er selber hat aber natürlich auch als jemand, der sehr viel reflektiert und nachdenkt, ist er sich dieser Gefahr auch bewusst. Und auch da will ich nochmal kurz zitieren, weil er doch wirklich auch ein Talent dafür hat, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Wie noch das Wort erheben gegen Entfremdung, wie noch gegen Verdinglichung. Die Worte, die immer zu fallen sind, gefallen, zu überheblich ist die gehobene Sprache. Das zur Warnung vor dem Versinken erhobene Wort ist selbst schon versunken. Das Wort Entfremdung ist selbst entfremdet. Das Wort Verdinglichung selbst schon verdinglicht. Und er setzt sich immer wieder auch mit seiner eigenen Position auseinander und schreibt auch gerade in den letzten Lebensjahren wirklich viele Liebesgedichte auch, wo er dann auch sich eben mit sich selbst oder mit den Menschen in seinem Umfeld beschäftigt. Gegen Ende seines Lebens macht er noch einige Reisen in die DDR, nachdem er ganz am Anfang der DDR abgelehnt hat, nach Potsdam zu kommen, um dort, nicht Potsdam, nach Berlin zu kommen, um dort zu unterrichten. Das war nämlich durchaus ein Angebot in der Ostzone. Das wollte er aber nicht. Und dann macht er einige Reisen und auch da ist es so, dass er so wie so ein kleiner Popstar empfangen wird. Er trifft unter anderem auch Heiner Müller, den Theatermacher, und freut sich noch über Gorbatschow, als der kommt und schreibt da auch ein Gedicht. Und am 22. November 1988 stirbt er in Baden-Baden, wohin er krank gereist ist, um dem SWR ein Interview zu geben. Und zu dem Interview kommt es gar nicht mehr. Also die sehen den und dann sagen sie, okay, der muss sofort ins Krankenhaus und da stirbt er dann. Und Lynn, ich habe mich gefragt, wenn wir jetzt auf die Gedichte kommen, wie war eigentlich dein Verhältnis zu Fried vor dieser Folge? Hattest du irgendwie, ich meine, er ist ja ein sehr berühmter Name, ne? Und es gibt ja auch ein paar Gedichte wie Was es ist oder so, die einfach extremst, also der Sohn hat über Was es ist übrigens gesagt, das ist sozusagen sein absoluter Pop-Song, so, ne? Den kennen einfach irgendwie alle. Und das hat ihn einerseits genervt, aber andererseits war er auch stolz darauf, dass er ein Gedicht geschrieben hat, was so was so extrem populär war. Aber wie sieht's aus?
Also bei mir ist folgendermaßen, wie mit allen, die große Namen haben, denen das zum Nachteil wird, ne? Die Person tritt hinter dem Namen zurück. Und so ist es auch bei mir gewesen. Ich kenne diesen Namen Erich Fried, aber ich bin sehr dankbar gerade für deine Einordnung nochmal in dieses sehr bewegte und sehr engagierte Leben. Und ich finde es so bemerkenswert, man kann ja durchaus sagen, dass Fried für viele ein unbequemer Zeitgenosse gewesen ist, der sich den Mund nicht hat verbieten lassen. Und dass er aber auch gleichzeitig so ungemein gefühlvoll gewesen ist. Also ich meine, wenn ich an Fried denke, dann habe ich fast den Eindruck, entweder er hat sich zu politischen Themen geäußert oder er war hemmungslos verliebt. Und da muss ich dich auch gleich noch was fragen, weil viele Liebesgedichte, die ich mir von ihm durchgelesen habe, sind an eine Catherine oder Katharine gerichtet. War das seine Frau?
Das war seine dritte Frau.
Seine dritte
Frau.
Und
die, mit der er sozusagen am Ende seines Lebens oder bis zum Ende seines Lebens auch zusammengelebt hat.
Ja, ich glaube, man kann das eben an den Gedichten teilweise sehr gut nachvollziehen, wie es ihm um diese Beziehungen bestellt war und wie gefühlvoll er darüber geschrieben hat. Er hat in seiner Lyrik ja etwas sehr Aphorismenhaftes, sehr Sentenzhaftes manchmal, aber im besten Sinne, und versucht da eben immer wieder das Wesen der Liebe zu greifen. Es gibt auch erotisches, explizit erotisches, sehr körperliche und intime Gedichte. Auch sein berühmtestes Gedicht habe ich natürlich mal wieder gelesen. Es gibt da, glaube ich, sogar auch einen Song. Das wurde, glaube ich, auch vertont von.
Das kann super sein.
Band, ja. Ja, ich finde, in allem ist er in den Liebesgedichten ähnlich wie in der Politik sehr pointiert, heiter, klug, manchmal auch von großer Melancholie, was ich sehr bemerkenswert fand. Das habe ich dir mitgebracht. Das Gedicht Herbst. Ich hielt ihn für ein welkes Blatt im Aufwind, dann auf der Hand ein gelber Schmetterling. Er wird nicht länger dauern als ein Blatt, das fallen muss in diesem großen Herbst. Und ich nicht länger als ein gelber Falter, in deiner Liebe großer Flut und Ebbe und flattert doch und streichelt meine Hand, auf der er sich bewegt und weiß es nicht. Und mit diesem Ton habe ich gar nicht gerechnet. Den findet man aber eben durchaus auch in seinen meistens eben sehr heiteren Gedichten. Und auch die Politik, wir kommen jetzt aus den politischen Gedichten her, aber selbst die Liebesgedichte sind auch manchmal ganz nah an der Politik entlang geschrieben. Ich habe dir da auch mal eins mitgebracht, wo mir dieser Umstand besonders aufgefallen ist. Das heißt, in dieser Zeit. Gegen das alles, du als mein Gegengewicht? Vielleicht, wenn du wirklich bei mir wärest, um mich zu halten, um zu liegen auf mir in der Nacht, damit dieser Sog mich nicht fortreißt, weil auch du immer wieder ankämpfst gegen das alles und gegen das alles für dich ich als dein Gegengewicht. Vielleicht, wenn ich wirklich bei dir bin, um dich zu halten.
Das finde ich übrigens eine sehr schöne Sache bei Fried, dass genau das, was du gerade erwähnt hast, weil ich finde so dieses alles, was so reiner politisch verkopfter Kampf ist aus dieser Zeit an Schriftstellern, Autoren, Autorinnen, kann man heute einfach nicht mehr so gut lesen. Ne? Also das, was sich gehalten hat, hat immer auch irgendwie die Empathie, die Liebe, diese andere menschliche Seite sozusagen mit dabei. Und das konserviert auch die politischen Kämpfe, die einfach schon vorbei sind.
Ja.
Und das hast du bei Camus, das hast du bei Orwell und bei dieser Art von Autoren, die sind einfach am besten gealtert.
Weißt du, was sehr lustig ist gerade? Ich habe aus dem falschen Buch vorgelesen. Und ich habe mich schon gewundert, bei beiden Gedichten. Hä? Das klang noch ganz anders. Aber das hat trotzdem funktioniert. Ich will dir aber das eine nicht vorenthalten, was ich eigentlich rausgesucht habe. Das nämlich nochmal explizit politischer ist. Und trotzdem von der Liebe handelt. Und auch eben nochmal zeigt, dass die Liebe gegriffen und verstanden werden will bei Fried. Die Liebe und wir heißt es. Ich lese jetzt aber nur die erste Strophe. Was soll uns die Liebe? Welche Hilfe hat uns die Liebe gebracht gegen die Arbeitslosigkeit, gegen Hitler, gegen den letzten Krieg oder gestern und heute gegen die neue Angst und gegen die Bombe? Und in diesem Gedicht fragt er sich dann auch in den folgenden Strophen eben danach, was die Liebe uns gibt. Also wir haben hier ja zugrunde gelegt zwei Bände von Wagenbach, einen blauen und einen roten Band mit vielen Gedichten. Und ich habe es total genossen, in den letzten Tagen einfach immer wieder darin zu blättern. Ich finde, die Liebesgedichte von Fried sind perfekt, wenn man verliebt ist, weil sie genau diese Liebe völlig schambefreit transportieren. Also der Fried ist meines Erachtens schon oft am Kitsch mit seinen Liebesgedichten. Aber wenn du verliebt bist, dann bist du selber so nah am Kitsch, dass das einfach richtig, richtig schön ist. Ich finde nämlich auch, dass das Wesen der Liebe zu fassen, immer mit diesem Gedanken von, ich möchte es aber jetzt nicht romantisieren oder kitschig sein, das ist ja auch so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Und bei Fried, der setzt sich da so rein, schreibt aber wirklich gute Gedichte und das funktioniert für mich einfach wirklich gut.
Genau, er kann mit der Sprache aber auch umgehen, ne, sozusagen. Und du bist immer ein bisschen gefangen, wenn du über die Liebe schreibst, weil du eine Sprache benutzt, die an sich schon nach Kitsch ist, sozusagen.
Ja, genau. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eben abseits seines berühmtesten Gedichts nochmal so einen guten Einblick bekommen habe in die übrigen Gedichte, weil mich der Ton eben zuweilen, gerade der Ton dieser melancholischen Gedichte, doch überrascht hat. Und ich glaube, so wie Fried als Name oft den Blick auf sich selbst verstellt, so ist es auch mit diesen berühmten Gedichten oder den berühmten politischen Bonmots. Und es lohnt sich einfach da nochmal dahinter zu schauen, in das, was noch so geschrieben worden ist.
Lynn, wollen wir Fried noch ein bisschen näher kommen aus der heutigen Perspektive?
Unbedingt.
Hast du Lust?
Ich möchte sehr gerne.
Dann lass uns doch über Friendly Fire reden. Das ist die Dokumentation, die jetzt in den Kinos läuft. Und Ausgangspunkt ist das Klaus Fried. Klaus Fried ist der jüngste der Fried-Kinder. Er ist aus der Ehe hervorgegangen mit der Catherine, über die du schon geredet hast und der Fried viele seiner späteren Gedichte, seiner späten Liebesgedichte gewidmet hat. Und das heißt, er hat auch nicht so viel von seinem Vater mitbekommen wie die anderen Geschwister. Wobei auch die haben das, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu, nicht so extrem viel von ihrem Papa unbedingt gehabt. Genau, Klaus Fried ist auch Filmemacher und er wurde 1969 in London geboren und dreht zusammen mit der Regisseurin Julia Albrecht eben eine Doku oder hat eine gedreht über das Leben seines Vaters. Und in der SZ gab es dazu ein Interview und dann haben sie ihn gefragt, warum er das eigentlich gemacht hat, warum er das beschlossen hat, jetzt den Film zu machen. Weil ich meine, der Vater ist ja schon eine ganze Weile tot, hätte er ja auch schon vorher machen können. Erich Fried ist übrigens ein Jahr vor der Wiedervereinigung gestorben. Mhm. Klaus Fried sagt, weil ich bereit bin, abzuschließen und nach vorn zu gehen. Die Dreharbeiten haben mir geholfen, meinen Vater und meine Vergangenheit besser zu verstehen. Und letztlich ist das auch so ein bisschen, glaube ich, der Ansatz dieser Dokumentation. Man sieht Klaus Fried, der mit den Menschen redet, die noch da sind, ehemaligen Freunden, ehemaligen Weggefährten, auch Kritikern, aber vor allem eigentlich Leuten, die sozusagen eine liebevolle, eine enge Bindung an Fried hatten, auch mit seinen Geschwistern. Und er besucht sie und redet quasi und es lebt auch noch. Das ist ein sehr beeindruckender Teil sozusagen der Dokumentation. Eine Cousine von Erich Fried, die auch mit ihm sozusagen in Wien noch als Kind schon gelebt hatte. Ne? Die ist in Amerika und mit der skypt er dann immer. Und ich würde sagen, es gibt hier so eine lose Chronologie, aber eigentlich ist es vor allem so ein Potpourri aus Zeitzeugenberichten über Fried und auch ein Spiegel dessen, was Fried sozusagen in dem Leben von unterschiedlichen Menschen hinterlassen hat, also und auf welche Weise er sozusagen ihre Leben berührt hat, im Guten wie im Schlechten. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich diese Dokumentation total stark macht, will ich gleich dazu sagen, weil diese Figuren, die da auftauchen, das sind schon echt eigenwillige und eigene Charaktere. Und die haben auch viel, dadurch, dass Fried so am Zeitgeschehen dran war, hast du da auch viel Geschichte, die dann rauskommt. Zum Beispiel besucht Klaus Fried ein ehemaliges RAF-Mitglied in Berlin und die ist dann total paranoid und sagt immer so, du darfst mir nicht so viel Fragen stellen, du darfst das nicht wissen und so. Und dann bringt er ihr aber so Schrippen mit, ne, so Brötchen. Und dann immer so, hast du die mitgebracht? Das sind meine Lieblingsbrötchen. Und dann immer, wenn er die nächste Frage stellt, hör auf jetzt zu reden. Warum ist hier die Kamera so, ne?
Wow.
Also so, das wäre so eine Seite. Dann hast du die, zum Beispiel eine ehemalige Verlegerin von, oder Lektorin von Volk und Welt, diesem DDR-Verlag, in dem Frieds Bücher gegen Ende der DDR, als alles schon so ein bisschen lockerer und offener war, erscheinen durften. Und die zeigt dann irgendwie die Bücher und die Texte, an denen sie mit ihm gearbeitet hat, Originalmanuskripte. Und dann sagt sie hier, und das ist das Sofa, auf dem hat Erich immer geschlafen, wenn er hier vorbeikam. Ne? Also sozusagen, du siehst wirklich die Orte, die Menschen, mit denen er zu tun hatte. Und das ist, finde ich, sowas, was extrem stark ist und ich mochte auch so diese Anekdoten einfach, weil ich glaube, was halt immer schnell passiert, wenn man, du hast es ja vorhin gesagt, man sitzt dann vor diesem Namen, man hat so diese Vorstellung, man hat diese Gedichte und so weiter, die so berühmt sind und dahinter verschwindet aber, dass das ja wirklich ein realer Mensch war, der real gelebt hat und der nicht einfach nur irgendeine Notiz in einem historischen Abriss oder so ist.
Ja, und der vor allem sich auch nicht als dieses große Bild wirklich greifen lässt, das man von ihm hat. Und deswegen finde ich dieses anekdotische, mosaikhafte, das du jetzt beschreibst, auch sehr spannend. Was ich mich frage, ist, inwieweit die Tatsache, dass die beiden Vater und Sohn sind, inwieweit das in dieser Doku eine Rolle spielt. Tritt er dahinter sich zurück? Versucht er sich objektiv zu nähern oder macht er das auch explizit zum Prinzip?
Er macht es, er selber besucht die Orte und er hat auch eine starke Ähnlichkeit mit Fried. Er hat auch die Gehbehinderung von seinem Vater geerbt als einziges der Kinder und er läuft dann da mit seinem Stock zum Beispiel auf den Friedhof, wo die Eltern von Fried liegen in Wien oder er steigt die Treppe hoch und geht dann in das Archiv der österreichischen Nationalbibliothek und sieht da originale Schriften und die Schreibmaschine und so. Also es gibt schon man hat das Gefühl irgendwie, der Geist Frieds ist immer überall präsent und das ist auch so eine Art von Dokumentation. Deswegen meinte ich auch, es ist nicht so der klare historische Abriss. Es gibt zwar die verschiedenen Stationen, aber eher so lose aneinandergereiht, sondern es geht tatsächlich viel darum zu sagen, wie erinnerst du dich eigentlich an ihn? Was weißt du noch von ihm? Und einmal ist er bei seinem älteren Bruder, bei seinem Ältesten, glaube ich, und der lebt da, das ist auch, der lebt in so einem kleinen Londoner Haus, alles total zugemüllt, also wirklich so, ne? Zugemüllt ist vielleicht ein bisschen zu negativ, aber schon sehr alles, die Regale sind quellenüber und der sitzt da so in so einem Halbdunkel und das sieht alles jetzt jedenfalls nicht durchgehend glücklich aus und auch diese Figur dieses Bruders, der wirkt schon ziemlich melancholisch und man kann vielleicht generell sagen, dass das, fand ich, war auch so eine berührende Sache. Und auch ein bisschen traurige Sache, dass man schon allen Kindern anmerkt, Klaus Fried am wenigsten, aber gerade den anderen, dass da doch, ja, dass dieses Aufwachsen, dieser sehr anti-autoritäre, freie Erziehungsstil Frieds, wir kommen gleich noch zu dem Haus in London und wie es da so abging, aber dass das schon auch so seine Spuren hinterlassen hat, dass diese Kinder jetzt nicht unbedingt das einfachste Aufwachsen hatten, obwohl Fried als Vater jetzt nicht gewalttätig oder so war, ne, und auch sehr offen und mit dem auch, man irgendwie auch mit dem spielen könnte, aber ich will auf eine Anekdote kommen, die dieser Bruder erzählt und das erzählt dir vielleicht auch schon ein bisschen was, nämlich die Laufgittergeschichte und die geht so, dass die erste Frau von Fried sagt, du musst mal kurz auf unseren Kleinen aufpassen, ich gehe mal kurz einkaufen. Dann geht sie einkaufen, kommt zurück und als sie zurückkommt, hat das Kind das ganze Haus verwüstet und Erich Fried sitzt im Laufgitter drinne und arbeitet. Er hat sich quasi vor dem Kind in Sicherheit gebracht und der Bruder, ja, und das Kind ist sozusagen im Haus, ne, verdrehte Rollen und das ist halt schon. Also ja, das beschreibt das ganz gut und es gibt auch total viel, es gibt so ein paar Live-Aufnahmen tatsächlich, die man damals gemacht hat und da sieht man ihn eben auch irgendwie mit Oberkörper frei, mit so einem Federkopfschmuck sitzt er da an seiner Schreibmaschine inmitten von einem riesigen Chaos und arbeitet vor sich hin, ne? Also exzentrisch trifft es schon, glaube ich, aber was eben auch nochmal deutlich wird und ich glaube, das ist auch was, das ist nicht nur, sage ich mal, Frieds Erziehungsverhalten, was die Kinder geprägt hat, sondern auch das Trauma eben, was diese Familie erlebt hat, ne? Und was sich über Generationen, das wissen wir ja, überträgt und dieses Trauma wird auch irgendwie ganz schön zusammengefasst von einem Freund von Fried, der sagt so, also der beschreibt, wie Fried und seine Mutter als zwei komplett traumatisierte Gestalten auch irgendwie da so zusammen gelebt haben und wie dann die Mutter immer an die Treppe tritt und nach ihm ruft und er so tut, als ob er sie nicht hört in seinem Arbeitszimmer und sie dann immer so vor sich hin murmelt so, der muss mein Essen essen, ich muss dem jetzt was zu essen machen, weil seine Frau wird den vergiften, die vergiftet den, ich muss dem was zu essen machen. Also ne, so wirklich, so man konnte sich das so richtig vorstellen, wenn das dann so erzählt wird. Und ja, vielleicht gehen wir mal ganz kurz in dieses Haus in London, weil neben den Orten, wie gesagt, in Wien und Berlin, die Klaus Fried besucht, ist das Interessanteste oder am längsten hält sich diese Dokumentation an der Adresse 22 Dartmouth Road auf. Das ist die London-Adresse von Fried gewesen. Und das wurde auch mal als inoffizielle Botschaft der Linken in London beschrieben, weil da sind einfach alle hingegangen. Ne?
Sag mal, wo ist das ungefähr?
Wie meinst du?
In London, meine ich. Kannst du das gerade einordnen? Tief,
oben, also relativ nah vom Grab von Marx, Highgate, also so ein bisschen oberhalb sozusagen, nicht an der Themse unten, sondern so ein bisschen oberhalb.
Ja, oberhalb, okay.
Und da lebt er und Klaus Fried beschreibt die Leute, die in Frieds Haus verkehren. Man muss sich das so vorstellen, die Tür ist einfach offen für alle, die kommen wollen. Mhm. So, im Garten lebt dann mal irgendwie so einer, der immer nur nackt ist und der lebt dann eine Zeit lang im Schuppen. Und die Leute schlafen dann. Ne?
Also, dass dieser Film anekdotisch geworden ist, das kann man sich richtig vorstellen. Ja.
Ich glaube, das fordert Frieds Leben irgendwie heraus. Ne? Klaus Fried sagt, aus dem Nichts tauchten sie auf. Man öffnete die Tür und da standen diese Leute mit Taschen bepackt und sagten in einem Englisch mit starkem deutschen Akzent, wir sind Sozialistenfreunde aus Bremen, wir haben gehört, hier bei Erich Fried können wir bleiben. Sie kamen und sie blieben, sie aßen, tranken und schliefen in unseren Betten und sie hörten Erich zu. Es war, als hätten wir ständig die Apostel zu Besuch. Und naja, man kann sich vorstellen, die Mutter muss sauber machen, die Ehefrau, und Fried hat da diese Leute zu Besuch, aber Fried ist auch teilweise selber natürlich unterwegs in Deutschland, das heißt, die sind dann da einfach da, ne? Und genau, also ich komme nochmal darauf zurück, dass ich diese Dokumentation wirklich empfehlenswert finde, aber vielleicht nicht so sehr als um einen Überblick zu bekommen, da würde ich das Buch von Gerhard Lampe empfehlen. Ich will mich erinnern an alles, was man vergisst. Erich Fried, Biografie und Werk. An dem habe ich mich auch jetzt ein bisschen orientiert, als wir jetzt den Lebenslauf von Fried erarbeitet haben. Und da sind auch viele Dokumente mit abgedruckt. Aber um ein Gefühl zu kriegen für Fried und um sozusagen wir reden doch oft drüber in anderen historischen Zusammenhängen, wie wichtig das ist, noch so die letzten Zeitzeugen zu hören oder so. Und die Dokumentation wurde noch im genau richtigen Moment gedreht, wo es noch viele Zeitzeugen gibt, viele Menschen, die ihn persönlich kannten. Und dann ist es einfach ein Geschenk, wenn du eine Dokumentation lang diese Menschen reden hören kannst. So, das fand ich einfach total berührend. Und zum Abschluss würde ich gerne noch das Zitat von dem Freund von Fried, der über das Trauma gesprochen hat, bringen. Der sagte nämlich über Fried, der, und das muss man vielleicht sich auch nochmal klar machen, die Kinder lernen Englisch, die lernen kein Deutsch, das will Fried nicht. Das heißt, er sitzt da mit seiner Mutter und spricht Deutsch in einem Land, wo anders gesprochen wird, in der Familie, wo anders gesprochen wird, wo die Kinder anders sprechen. Und er isoliert sich dann da immer so und schreibt dann seine Gedichte und ist sozusagen, lässt dieses Wien, über das wir auch am Anfang gehört haben, in diesem Gedicht nie so richtig los und das, was ihm in seiner Kindheit widerfahren ist. Und es ist auch aus dieser Kindheit, dass dieser extreme Antrieb kommt, gegen Rassismus, gegen Missstände anzuschreiben. Das ist was er sich konkret auch vornimmt, nachdem sein Vater da so misshandelt wird und was er dann sein Leben lang durchzieht. Das heißt, das ist bei ihm auch sehr mit dem Persönlichen verbunden. Und der Freund sagt, er schuf eine Welt, in der er isoliert war, mit seinen Erinnerungen an seine wahre Welt, die verloren war. Und das ist was einen auch so ein bisschen an Stefan Zweig denken lässt, die Welt von gestern. Und ich glaube, damit können wir unsere Friedfolge so ein bisschen oder zumindest den Friedteil der Friedfolge abschließen und unbedingt empfehlen, sich mit Fried zu beschäftigen.
Ja, und vielen Dank, dass du uns hier schon mal den Auftakt dazu gegeben hast und uns Fried hinter seinen schönen und sehr bekannten Gedichten näher zu bringen.
Und weißt du was, Lynn?
Was
denn? Ich war schon am Grab, fällt mir gerade ein, in London. Ich bin da hingelaufen, das ist ein Riesenweg da hoch. Aber das ist einer der schönsten Orte in London und wir werden den Grabstein mal posten, weil irgendwie hatte ich da so wirklich so einen schönen Moment. Ich hatte dann so ein bisschen Bücher von ihm mit und das war irgendwie einfach ein schöner Fried-Moment.
Und es wundert mich einfach überhaupt nicht, dass du schon am Grab von Fried warst, weil ich frage mich eher, an welchem Grab warst du noch nicht?
Was vom Tage übrig blieb.
Ja, diese Folge, die endet jetzt auch sehr politisch und das freut mich umso mehr. Wir befinden uns diesmal in Hamburg am 3. Mai 1960. Da erblickt die kleine Silvia Brigitte Gertrude Opitz das Licht der Welt und wird nicht nur als Dichterin bekannt werden. Sie war eine Wegbereiterin, die afrodeutsche Gemeinschaft geprägt hat, ihr einen Namen gab und die Community über ihre Mitglieder hinaus mit ihrer politischen Lyrik und ihrem Engagement geprägt hat. Im Jahr meiner Geburt 1992 sagte Mai Ayim, als die sie später bekannt wird, mein Stift ist mein Schwert. Sie hat das gesagt auf der Konferenz African Women in Europe in London, wo wir gerade noch waren. Und es ist die Sprache, in der sie auch ein Zuhause finden wird. Es ist auch das Jahr 1992, in dem sie den Nachnamen ihres Vaters annimmt und die ersten Schritte zu ihrem Leben unter dem Namen Mai Ayim gehen wird. Ihre Kindheit, in der sie noch als Silvia aufwächst, ist geprägt von dem Gefühl, anders zu sein. Sie kommt als Tochter einer weißen Deutschen und eines ghanaischen Medizinstudenten auf die Welt und die Mutter lehnt das Kind von Anfang an ab. Ich habe nicht herausgefunden, unter welchen Umständen diese Schwangerschaft zustande gekommen ist, aber von ganz früh an ist Mai Ayim geprägt von dem Rassismus, der ihr entgegenschlägt und sie wächst in einer Pflegefamilie in Westfalen auf. Mit dem Vater hat sie nur wenig Kontakt, auch weil die Eltern nicht verheiratet waren. Sonst hätte er sie vielleicht auch einfach mit zurückgenommen. Und so sehen die sich eben auch sehr selten. Und die Pflegefamilie, das habe ich auch gelesen, wollte so ein bisschen, was natürlich auch völlig daneben ist, aber das Ziel der Pflegefamilie war irgendwie die Vorurteile, die Gesellschaft gegenüber schwarzen Menschen hatte, auszuhebeln, indem man ihm so eine Art Vorzeigekind werden sollte, was sie schon von Beginn an völlig unter Druck gesetzt hat. Sie wuchs also in einer weißen Mehrheitsgesellschaft auf, in der sie oft als fremd oder, Zitat, als exotisch abgestempelt wurde. Und der Wendepunkt beziehungsweise ein Wendepunkt in ihrem Leben kam dann 1980, in den 1980er Jahren in Berlin. Sie hat nämlich an ihrer Diplomarbeit in Pädagogik geschrieben und die Geschichte afrodeutscher Menschen untersucht. Ein Thema, das in der akademischen Welt damals praktisch gar nicht existiert hat. Und sie hatte auch Schwierigkeiten, später einen Doktorvater oder eine Doktormutter zu finden, weil eben gesagt wurde, das Thema Rassismus in Deutschland, das gibt es nicht. Und sie hat in dieser Zeit, also in den 80er Jahren, die US-Aktivistin Audre Lorde getroffen und die haben sich ausgetauscht und dann hat sie begonnen, den Begriff Afrodeutsch aktiv zu besetzen. 1986 gab sie dann zusammen mit Mitstreiterinnen das bahnbrechende Werk Farbe bekennen heraus. Und das war ein wirklich wichtiger Moment in ihrem Leben und in dem Leben ganz, ganz vieler deutscher, schwarzer Menschen. Denn zum ersten Mal wurde die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland dokumentiert und aus der Unsichtbarkeit geholt, in die sie eben oft gedrängt worden sind in ihrem Leben. Sie hat dann auch Gedichte herausgegeben, ein Band Blues in Schwarz-Weiß. Da perfektioniert sie ihren Stil, der heute manchmal als sanfte Radikalität bezeichnet wird. Also Ayim verzichtete zum Beispiel auf Großschreibung und meistens auch auf Satzzeichen, so als Geste der Befreiung von starren Strukturen, und konnte in diesen Gedichten, so wie Fried politische Situationen oft in kurzen Gedichten gut gefasst hat, so konnte sie mit wenigen Zeilen die Absurdität des Rassismus in ihrem Alltag beschreiben. Ja, zum Beispiel, wenn sie, was sie eben oft dann zitiert hat, gefragt wurde, wann sie wieder nach Hause gehe, obwohl sie ja in Deutschland geboren war. Trotz dieses beruflichen Erfolgs, so versuche ich das jetzt mal zu umschreiben, kämpft Mai Ayim mit schweren gesundheitlichen und psychischen Krisen. Also die schwere Kindheit setzt ihr natürlich zu, sowas überwindet man schwer, und kurz vor ihrem Tod kam eine multiple Sklerose-Diagnose hinzu und sie hatte große Angst davor, nicht mehr schreiben zu können. Und 1996, im Alter von nur 36 Jahren, nahm sie sich dann in Berlin das Leben. Sie ist noch heute in Erinnerung und es wird auch immer mal wieder aktiv etwas für die Erinnerung an Mai Ayim getan. 2010 zum Beispiel wurde das Berliner Gröbenufer, damals noch benannt nach einem Sklavenhändler, umbenannt in Mai Ayim-Ufer. Und ja, sie hat eine Sprache für sehr, sehr viele gefunden und hinterlassen, die eben vorher keine Worte für ihre Identität hatten. Ich musste da auch an das Memoir denken, das wir in der vorletzten Folge besprochen haben, in der letzten, von Tupoka Ogette. Sie selbst schrieb: Ich werde trotzdem Afrodeutsch sein, auch wenn ihr mich gerne anders hättet. Und ich habe euch auch einen Link in die Folgenbeschreibung gepackt, wo man Mai Ayim selbst lesen hören kann. Auch das ist sehr empfehlenswert. Ja, und ich empfehle ein Buch. Das heißt Mai Ayim, radikale Dichterin, sanfte Rebellin. In diesem Buch kommen Familienmitglieder, KollegInnen, WeggefährtInnen und FreundInnen zu Wort, schildern darin ihre Begegnungen und Eindrücke von Mai Ayim. Und es hat mich auch so ein bisschen erinnert an die Machart der Doku, von der du eben in Bezug auf Fried gesprochen hast. Also eine besondere Art, ihr nahe zu kommen. Und ich freue mich, dass wir heute an diese beiden oder so viel über diese beiden Menschen gesprochen haben. Zu Mai Ayim kann man nochmal eine ganz eigene Folge machen. Aber beide haben sich im Schreiben so stark gemacht für andere und für ihre Werte und Überzeugungen. Und es ist mir eine Freude, mit dir heute darauf anzustoßen, auf Mai Ayim. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.